Die Stadt Lenzburg war und ist sicherlich auch ein ruhiger Ort, einer, an dem man sicher leben konnte. In der Zeit von 1415 bis 1798 wurden nur 7 Fälle von schweren Verbrechen aufgezeichnet. Es handelte sich dabei um Mord, Totschlag und Hexerei. Die meisten der Totschläger entkamen. Sie waren in der Regel in Wirtshausraufereien verstrickt gewesen und sie konnten dann nur in Abwesenheit verurteilt werden. Meist wurde ihnen zusätzlich ein Verbannungsurteil hinterhergerufen. 5 der 7 Delinquenten in diesen 383 Jahren waren männlich. Ihre Taten galten der Norm entsprechend als sozusagen normal, wenn auch verdammungswürdig. Es kam zum Beispiel zu Streitigkeiten während eines Kartenspiels, die schließlich mit den Schwertern geklärt wurden. Auch weitere wurden wegen Raufhandels verurteilt. Ein Verbrechen geschah, als ein Hauptmann im Dienst des französischen Königs Kriegsknechte sammeln wollte. 1479 fand eine Hexenverbrennung statt. Eline Amfeld hatte sich also des Abfalls von Gott schuldig gemacht und wurde als Ketzerin bzw. Hexe auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Und dann gab es noch das Verbrechen von Elisabeth Kieser, der einzigen Mörderin in diesen Jahrhunderten in Lenzburg. Diesem Verbrechen wollen wir heute nachgehen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich begrüße Sie zu meinem True Crime Podcast. Ich bin Nicole Billeter und freischaffende Historikerin. Es war der Aufmerksamkeit eines jungen Mannes zu verdanken, dass die Erkrankungen von 4 Kindern untersucht wurde. Der Sohn einer Ladenbesitzerin erstattete nämlich Anzeige, als er hörte, dass in der Nacht auf den 6. Juni 1752 der kleine Sohn von Marx Kieser verstarb, während die anderen 2 Geschwister ebenfalls unerklärliche Krankheitssymptome aufwiesen. Der junge Ladenbesitzersohn gab den Behörden zu bedenken, dass seine Mutter just einen Tag vor dem Tod des 18-monatigen Kindes Zuckerbrote an Elisabeth Kieser verkauft hatte. Elisabeth war die Tante des Verstorbenen, die Schwester von Marx. Elisabeth Kieser war damals nämlich extra noch zurückgekommen und hatte vermeldet, die Kinder ihres Bruders seien nach dem Verzehr der Zuckerbrote krank geworden. Sie würden sich ständig erbrechen. So viel gab der junge Angestellte den Behörden bekannt. Wie jeder vernünftige Mensch es tun würde, probierten nun nicht nur die Bäcker der Brote diese Kost, sondern auch noch ein paar Kunden, die sich gerade im Laden aufhielten. Aber niemand litt danach an Erbrechen. Das kam dem jungen Mann komisch vor und er erstattete Anzeige. Nun wurde die kleine Leiche von Hans Ulrich Kieser untersucht. Eine Obduktion erlaubten die Eltern aber nicht. Die Experten konnten deswegen keine klare Diagnose stellen, aber sie glaubten, dass Gift im Spiel gewesen sein könnte. Die Sache schien sich im Sand zu verlaufen. Aber da wurde die Obrigkeit davon unterrichtet, dass Elisabeth Kieser einige Monate zuvor in der Apotheke Gift gekauft hatte. Sie hatte dem Apotheker gesagt, ein Freund, der Mauser sei, brauche Arsen. Das erschien dem Apotheker nicht seltsam, hatte sie doch schon zuvor solches Gift erstanden. Nun aber wurde die 31-jährige Tante des toten Kindes verhaftet. Im Verlauf der ersten Verhöre kam bereits heraus, dass Elisabeth Kieser die Mordtat ihrem Bruder schon gestanden hatte. Der hatte ihr angeblich aber ihre Tat schon verziehen. am 26. Juni, knapp 3 Wochen nach dem Tod von Hans Ulrichli, gab Elisabeth Kieser vor den Behörden auch zu, ihren Neffen vergiftet zu haben. Sie tat es in dieser Phase der Befragung als schrecklichen Unfall ab. Die Kinder seien alleine mit ihr gewesen, deren Eltern arbeiteten auf dem Feld. Da habe sie den Kindern eine Freude machen wollen, seien sie doch gerade von den Blattern genesen. Die Freude bestand darin, dass die Tante ihnen Zuckerbrot mitbrachte. Leider sei in ihrer Tasche nun aber auch noch das Arsen gewesen, das sie im Februar gekauft hatte. Sie habe gar gesehen, wie es an die Brote gelangte und diese weiß färbte. Das hielt Elisabeth nicht davon ab, die Kinder mit den Broten zu füttern. Als das älteste Kind sie auf die komische Brotfarbe angesprochen habe, habe Elisabeth ihr gesagt, das sei Mehl. Elisabeth Kieser hatte sich auch nicht gescheut, einem Kind einer anderen Familie, das gerade zu Besuch war, ebenfalls ein Stück dieses vergifteten Brotes zu geben. Dieses Kind wurde später ebenfalls krank, genas aber wieder wie auch die 2 Geschwister von Ulrichli. Ein paar Tage später änderte Elisabeth Kieser ihre Geschichte vor den Behörden. Sie sagte nun aus, sie habe die Brote aufgeschnitten und Gift darauf gestreut. Dies, weil die Kinder ihr gegenüber nicht artig gewesen seien. Bei einer erneuten Befragung sagte Elisabeth nun aus, der Teufel habe ihr die Idee, die Kinder zu vergiften, eingegeben. Diese eindeutige Mordtat sowie das Detail der Verführung durch den sogenannten bösen Geist schilderte sie, nachdem man ihr die Folter angedroht hatte. Elisabeth Kieser stand nun zusätzlich im Verdacht, ihren anderen Bruder ermordet zu haben, der im Winter so plötzlich verstorben war. Der Zeitpunkt war verdächtig, denn er lag genau in der Zeit, als Elisabeth beim Apotheker Arsen erworben hatte. Es scheint uns heute recht unverständlich, aber Marx Kieser, der Vater der vergifteten Kinder, verzieh seiner Schwester nicht nur, er versuchte nun gar auch, sie aus der Gefängniszelle im unteren Turm von Lenzburg zu befreien. Dieses Vorhaben misslang und Elisabeth Kieser wurde zum Tode verurteilt. Weil man sie als ziemlich einfältig betrachtete, also geistig möglicherweise etwas beschränkt, ließ man milde walten, so wie man es damals auffasste. Man verurteilte sie nicht zum Ertränken oder lebendig begraben, sondern gestand ihr das abgemilderte Urteil des Kopfabschlagens zu. Immerhin sollte sie einen schnellen Tod sterben. Die Obrigkeit von Lenzburg war sich nun aber nicht mehr ganz so sicher, ob sie überhaupt befugt war, ein Todesurteil auszusprechen. Offenbar war einiges in Vergessenheit geraten, denn wir wissen, dass Lenzburg neben anderen aargauischen Städten schon seit dem Anfang des 15. Jahrhunderts eine eigene hohe Gerichtsbarkeit bzw. ein eigenes Blutgericht besaß. Das heißt, diese Städte durften auf Leben und Tod bestrafen, ohne die hohen Herren von Bern bemühen zu müssen. Seit 1574 wirkte zudem in den 4 Städten Zofingen, Aargau, Bruck und Lenzburg ein gemeinsamer Scharfrichter. Da war es ja eigentlich offensichtlich, dass nicht nur Folterungen, sondern auch Hinrichtungen durchgeführt werden konnten. Solche Experten ließ man ja nicht arbeitslos. Aber nun schickte die Stadt Lenzburg im Fall von Elisabeth Kieser einen Boten nach Bern, um die Bestätigung des Urteils einzuholen. Allerdings erst am Tage der Hinrichtung, also zeitlich doch etwas knapp. Die gnädigen Herren von Bern reagierten gar nicht erst. Das nahm man in Lenzburg als Bestätigung und führte die Hinrichtung von Elisabeth Kieser wie geplant durch. Es war der Sohn des Scharfrichters Hotz, der im August 1552 der möglicherweise einfältigen Elisabeth Kieser den Kopf vom Rumpf trennte und ihre Leiche danach zu ihrer Schande unter dem Schafott begrub. Im Urteil hieß das so: Der Henker solle sie, Zitat, auf unserer gewohnten Richtstatt mit dem Schwert vom Leben zum Tod hinrichten und den Körper an schmählichem Ort unter dem Hochgericht verscharren. Zitat Ende. So sehen wir auf einen doch etwas rätselhaften Fall. Eine Frau, deren Grad an sogenannter Einfältigkeit nicht klar wird. Ein Bruder, der Schwester sogar den Mord seines eigenen Kindes verzeiht und die ja immer in jenen Zeiten der Folter unsicheren Geständnisse, die uns sehr unsicher zurücklassen, ob Elisabeth Kieser tatsächlich ihren Neffen vergiften wollte und wenn ja, warum sie die Tat verübt hat. Und dann ebenso, ob sie den Tod ihres anderen Bruders verursacht hatte oder ob es eine reine Zufälligkeit war, dass er verstarb, sobald sie Arsen erworben hatte. Auch hier wird in den Quellen kein Motiv ersichtlich. Mit diesen Unsicherheiten müssen wir bis zum Auffinden von neuen Quellen oft leben. Die Beschreibungen in den Protokollbüchern liefern meist nur ein kleines Schlaglicht auf die Ereignisse, auch noch im 18. Jahrhundert. Ich wünsche Ihnen eine gute sommerliche Zeit, hoffentlich mit friedlichen Ferien, und bedanke mich für Ihr Zuhören. Auf Wiederhören!